Letzter Aufruf für 42, bitte kommen. Letzter Aufruf für 42, bitte kommen. Ich wiederhole noch einmal. Letzter Aufruf für 42, bitte kommen. Letzter Aufruf, bitte kommen.
Maximal.
Mach ich das Ding aus. Oh, sind schon viele da. Ich bin nicht fertig. Ist ja auch kein Wunder. Überall steht hier die 42 rum. Da kann man auch nicht fertig werden. Soll ich Ihnen was sagen? Ich denke, das war die Hahnsche. Die kommt hier immer mit ihren pseudopädagogischen Ideen um die Ecke. Da kann kein Mensch fertig werden. Da wundern Sie sich, ne? Pseudopädagogisch, wo so eine Gebäudereinigungsfachkraft wie ich das mal herweiß. Tja, da können Sie mal gucken. Vielleicht bin ich ein heimlichen VIP. Wissen Sie das? Ich nicht. Boah, nee, ne? Das muss man sich vorstellen. Man kommt hier gar nicht mehr dran vorbei. An die 42. Oh. Was ist das? Racing Lackspray. P in Dure. Die hat da nichts unversucht gelassen. Die 42, die lässt hier echt einen bleibenden Eindruck. Da kannst du sprühen, was du willst. Es geht nicht weg. Uah. Dafür fällt es. Ja, wir geben mit auf. Es muss vielleicht auch so hier stehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht das nicht ab. Und hier, das muss man sich mal vorstellen, hat sie so eine Boutiquentüte vollgesprüht. Als ob das darauf ankommt, wie man aussieht oder was man ist, sieht man ja an mir. Darauf kommt das nicht an. Hat die vielleicht keine Idee, was wichtig ist im Leben? Freunde zum Beispiel. Und das werde ich nicht fertig hier. An der Wand ist es auch. Riesengroß. Ja, soll ich dahin fliegen? Das wird jetzt da bleiben. Da bin ich aber mal ganz gespannt, was der Herr Cyrus da später zu sagt. Zu die 42 da an der Wand. Unglaublich. Hier ist auch noch eine. Man muss schon drüber steigen. Und hier jetzt. Was hat sie da? Muss ich auch mal angucken. 42, vielleicht kann die bis 43. Mal gucken. Nee, wieder 42. Und nochmal 42. 42, 42. Leute, hängt da seit neuestem das Leben von ab von den 42? Weiß ich nicht. Aber wenn ich so einen Stress auf der Arbeit habe wie heute, dann entspannt mich immer so ein schönes Klavierstück. Da komme ich so zur Ruhe, da lasse ich alles los. Und ich glaube, heute gibt es in der FEG den Gregor Pircher mit seinen Stückchen. Da will ich mal gleich mein Radio einschalten und gucken, ob es zu kriegen ist. Ja? Das hört sich schon ganz gut an.
Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Silke Hahn und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Dieser Gottesdienst. Ja, und in diesem Gottesdienst feiern wir auch den Abschluss eines Projekts, das wir 42 Tage lang ausprobiert haben, will ich mal sagen. Das waren 6 Wochen, die unsere Gemeinde unter dem Motto 42 Tage Leben für meine Freunde ausprobiert hat. In diesen 42 Tagen, da haben unsere Hauskreise mehr als die Hälfte von denen anhand eines Anleitungsheftes thematisch gearbeitet, haben sich ein bisschen zurüsten lassen zu dem, wie man 42 Tage Leben für seine Freunde gestalten kann. Der Kindergottesdienst war beteiligt, die Predigten waren darauf ausgerüstet. Es gab eine wöchentliche Gesprächsgruppe, die gut besucht war, und wer dann noch wollte, der konnte auch tägliche Impulse per E-Mail bekommen. Alles rund um das Thema 42 Tage Leben für meine Freunde. Alles, was wir gesagt und getan haben, wirkt weiter, weil Gott es weiterwirken lässt. Weil es nicht aufhört, nur weil 42 Tage vorbei sind, sondern nachwirkt. Wie es nachwirkt, wissen wir oft gar nicht. Aber dass Gott das begleitet, davon dürfen wir sicher ausgehen. Ihm liegt an jedem Einzelnen. Und deshalb bitte ich euch jetzt auch zum Gebet. Ja, Vater, ich danke dir für die vielen, die heute Morgen hier sind und der Einladung zum Gottesdienst gefolgt sind. Herr, jeder Einzelne von uns ist dir so wichtig und dafür möchte ich dir danken. Ich danke dir auch, Herr, dass wir viele Leute ansprechen konnten, dass du uns gebraucht hast, dass du uns Worte gegeben hast und die richtigen Augenblicke, dass wir Menschen mehr von dir erzählen konnten. Herr, wir selbst, jeder Einzelne von uns, ist jeden Tag neu eingeladen zu dir. Ich kann das oft nicht fassen, im Trubel meines Alltages, wo ich dich eher zur Seite stelle als in den Mittelpunkt, wo du untergehst zwischen der Fülle der Aufgaben und dem absoluten Nichtstun. Danke, Herr, dass ich immer wieder von dir eingeladen bin. Danke, dass dir jeder Einzelne wichtig ist. Dich lässt nicht unbeteiligt, was wir erleiden, was uns erfreut. Dich lässt nicht unbeteiligt, ob wir nah oder fern von dir sind. Deine Arme, Vater, sind jeden Morgen neu für uns ausgebreitet. Und nun sind wir hier in der Erwartung, wieder uns in deinen Armen zu finden. Danke für dieses großartige Angebot. Amen. Ja, 42 Tage Leben für meine Freunde. Der Rolf hat jemanden kennengelernt und angesprochen für uns, der ja auch für einen Freund unterwegs war, und da ist immer mehr draus geworden. Und es passt thematisch und überhaupt ist es faszinierend, Gott so beim Wirken zuzusehen. Und er erzählt uns gerne davon, was mich sehr freut. Zu mir kommt jetzt nach vorne der Frank Wagner. Frank, ja. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Frank und seine Familie sind schon immer mal wieder Gast hier in der FEG gewesen und so ergab es sich wohl im Gespräch mit Rolf, dass du erzählt hast. Wir haben uns ganz kurz am Telefon kennengelernt. Stell dich doch bitte auch der Gemeinde einmal kurz vor.
Ja, ich heiße Frank Wagner. Wohne zwischen Lünen und Werne, bin 42 Jahre alt und bin Schulleiter.
Das mit der 42 finde ich klasse.
Ja, genau. Und der Schulleiter hätte jetzt ein bisschen drohender gesagt, wenn die Kinder jetzt noch hier wären.
Ja,
die sind ja nicht mehr da.
Ich halte mich auch schon die ganze Zeit zurück. Aber wir beide haben jetzt Ferien. So, der Frank hat innerhalb seiner Schule etwas ganz Besonderes erlebt. Ich freue mich, dass du uns davon Zeugnis geben möchtest. Ich gebe dir mal das Mikro, dann
okay.
Ist es für dich besser.
Vielen Dank. Ja, Rolf hat mich gebeten, ein klein wenig zu erzählen über das, was in meiner Schule passiert ist. Und das passt richtig gut zu diesen 42 Tagen für meine Freunde, was wir gerade so lernen. Ich lese die E-Mails immer mit ganz großem Interesse. Bin in den letzten Gottesdienst noch mal gerne hier. Denn es hat alles mit einem guten Freund angefangen, den ich kennengelernt habe an meiner Schule. Das ist mein jetziger Hausmeister, der ist schon mehr älter als 42. Den durfte ich früh kennenlernen und es hat sich eine ganz enge, intensive Freundschaft entwickelt. Keine Freundschaft, um jetzt jemanden zum Glauben zu führen, sondern eine ganz, ganz echte, tiefgehende, vertrauensvolle, enge Beziehung. Wir haben uns gut verstanden von Anfang an, wir konnten über alles reden. Wir sind beide Autonarren. Er ist so der Handwerker. Ich bin dann eher so der Lehrer, der daneben steht und dumme Sprüche sagt. Natürlich ist es in dieser Beziehung auch dazu gekommen, dass wir über den Glauben gesprochen haben, ganz automatisch, wenn es über Lebensfragen ging, über Nöte oder so. Und Edgar, so heißt mein Freund, hat nachgefragt, hat sich interessiert. Es war alles ganz authentisch, habe ich das empfunden. Es ist dazu gekommen, dass wir gemeinsam in der Bibel gelesen haben, dass wir begonnen haben, regelmäßig abends uns zu treffen und die Bibel zu lesen. Und wie ihr euch denken könnt, hat er sich dann auch einige Zeit später für Jesus entschieden und folgt Jesus ganz treu nach. Das ist eine ganz schöne Sache, auch jemanden so in der Schule zu haben, der so mithilft und mit dabei ist. Aber das war nicht alles. Kurze Zeit später, durch wieder Gespräche, durch Beziehungen, hat sich dann die Hausmeisterin, es sind zwei bei uns, auch für Jesus entschieden. Es ging weiter mit ihrer Tochter. Wir hatten gleichzeitig Gespräche mit Eltern, deren Kinder jetzt schon gar nicht mehr in der Schule sind, aber wo sich auch intensive Gespräche ergeben haben. Und mittlerweile haben bestimmt 10, 12, 15 Leute zu Jesus gefunden und treffen sich ganz regelmäßig an der Schule, dienstags alle zwei Wochen zum sogenannten christlichen Elterngesprächskreis. Das ist im Prinzip ein Hauskreis, wenn man sich das so vorstellen kann. Ja, wir sind da, wir reden über die Bibel, sitzen in der Schule, sind ganz offen auch für andere Personen, also für Personen, die Jesus noch nicht kennen. Es ist eine Brennpunktschule, mit der ich arbeite. Wer sich ein bisschen auskennt, sind ganz schwierige Kinder, auch teilweise Eltern, die wirklich ganz große Not haben und wirklich Hilfe brauchen. Naja, und so treffen wir uns dienstags mittlerweile. Wir haben eine Fußballgruppe eingerichtet, die sonntags in der Turnhalle Fußball spielt. Und vor einiger Zeit wurde das Bedürfnis dann auch laut, dass man sich sonntags trifft, dass ein sogenannter Satt entstanden ist, ein Sonntagsabendstreff, wo dann eine Andacht gesprochen wird, wo Lieder gesungen werden, wo wir zusammen beten, 10, 15 Leute. Und jetzt in den letzten Wochen wird es demnächst auch dazu kommen, dass das Brot zusammengebrochen wird, dass also Gemeinde entsteht, natürlich dann nicht mehr an der Schule. Das würde zu viele Verquickungen geben, sondern es werden dann eigene Räumlichkeiten gesucht. Und das alles ist halt entstanden aus einer echt intensiven und guten Freundschaft. Ich habe auch gemerkt, wie durch diese Freundschaft ein Aufbruch entstanden ist, was wirklich die Schularbeit angeht. Also es herrscht Frieden an der Schule, es ist eine ganz vertrauensvolle, fröhliche Atmosphäre entstanden. Und das ist echt Gottes Werk, das, was er angefangen hat. Ich habe oft da gestanden und einfach nur staunend zugeguckt, was aus einer Freundschaft sich so entwickeln kann. Es war nicht immer nur alles Gold, also es war nicht immer alles nur Sonnenschein. Wir haben auch in den Mails gelesen, ne, dass wir auch Angriffe erleiden, und das habe ich auch erfahren. Wir haben uns beispielsweise einmal relativ heftig gestritten, der Edgar und ich. Es ging da um seine Tochter. Da wieder, sie geht bei uns zur Schule, da kann es dann oft mal schon zu Schwierigkeiten so kommen. Und ich dachte schon, oh Mann, jetzt zerbricht vielleicht irgendwas. Aber wir haben dann doch gemerkt, dass das so diese feurigen Pfeile sind, die abgeschossen werden. Und wir konnten den Schild des Glaubens echt hochhalten und die sind dann daran abgeprallt. Und es ist alles wieder gut geworden. Also es ist auch schon, man steht da echt dann auch unter Beschuss. Ich merke auch im Moment, dass mein Nervenkostüm ganz schön angeschlagen ist. Aber das gehört eben so dazu. Man muss mal diesen Mut haben. Und ich freue mich einfach so, dass aus so einer Freundschaft Wenn ich dann so höre, 42 Tage für meine Freunde, das war ein bisschen länger, das hat sich über mehrere Jahre jetzt mittlerweile hingezogen, aber dass es sich lohnt, hat sich wirklich so ganz authentisch und fröhlich um seine Freunde zu kümmern. Und da würde ich euch gerne Mut machen an dieser Stelle. Mir hat das mich auch ganz viel Mut gemacht, was ich da erlebt habe.
Danke, Frank.
Ja. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Das ist wirklich zum Staunen. Es ist toll, das zu hören. Und ich möchte euch Mut machen, nach der Predigt vielleicht selbst auch zu erzählen von diesen 42 Tagen, von diesen 6 Wochen, die so bewusst unter dem Motto Leben für meine Freunde standen. Da soll also später nochmal Gelegenheit sein, wenn der ein oder andere dazu auch etwas sagen möchte. Jetzt singen wir ein fröhliches Lied mit dem Titel Komm, sag es allen weiter. Das passt, das hat Schwung, wie wir auch. Und wenn jetzt der Klingelbeutel rumgeht, glaubt nicht, dass ich erwarte, dass jeder 42 Euro reinlegt. Mir sind auch 50 recht. Schaut mal.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Darf ich mal fragen, wer von euch, von Ihnen, wer hat heute Morgen noch nicht gefrühstückt? Ah ja, das sind ja einige. Da gibt es jetzt eine besondere Chance. Und zwar haben wir hier vorne ein Frühstück vorbereitet, ein exquisites Frühstück vorbereitet mit Bedienung für drei Personen. Jetzt bitte ich mal noch mal um Handzeit. Das ist jetzt wie Losverfahren. Ich will nicht sagen, dass ich mit geschlossenen Augen auswähle, aber so, ich gucke mal gerade, wen finde ich hier? Ja, Judith, kommst du bitte, Alex? Und du bitte auch. Super, ihr dürft jetzt frühstücken. Und während ihr frühstückt und gut bedient werdet, werden wir miteinander Gott loben und anbeten.
Thank you. bin du, Herr. Sahst meine Schuld, nahmst sie auf dich durch dein Blut. Alles, was mir wertvoll war, bedeutet mir thank you. Gottes Sohn. Segen fließt zu uns herab, kommt von seinem Thron. Herrlichkeit und Ehre sei Gott in der Höhe. Hosanna dem, der mit Macht regiert. Herrlichkeit und Ehre sei Gott in der Höhe.
Wie es unseren Frühstück angeht. Hallo. Ich sehe, ihr seid noch nicht ganz fertig, aber darf ich euch mal kurz bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Duclos, sag mal, hast du damit gerechnet, an diesem Sonntag ein Frühstück im Gottesdienst zu bekommen?
Nein, nein, nein.
Okay. Und wie war es? Hat es geschmeckt?
Ja, sehr.
Okay.
Und
gut. Alex, hast du auch was gefunden, was dir geschmeckt hat?
Auf jeden Fall. Also ich habe noch nie beim Lobpreisessen gegessen. Also ich konnte gar nicht so gut frühstücken, weil ich mich eigentlich auf den Lobpreis konzentriert habe.
Ja. Okay. Ja. Wir werden gleich sehen, da besteht auch ein Zusammenhang zwischen Lobpreis und Frühstück. Judith, wie ist dir ergangen? War es für dich auch okay mit dem Frühstück?
War super lecker, habe ich nicht mit gerechnet.
Okay, ja. Ich habe so gedacht in der Vorbereitung, wenn ihr jetzt so gut gefrühstückt habt, und ich meine, ihr dürft jetzt natürlich auch noch weiter frühstücken, vielleicht könnt ihr dann auch eine kleine Aufgabe machen. Ich meine jetzt keine Pflicht, also ihr müsst das nicht. Aber wenn ihr wollt, dann dürft ihr jetzt jeweils eine andere Person noch einladen, die auch mit euch frühstückt. Ja? Ich bin ganz gespannt. Also da könnt ihr einladen, vielleicht einen guten Freund, vielleicht eure Eltern. Aber vielleicht könnt ihr auch jemanden einladen, mit dem ihr so ein bisschen Stress habt und wo ihr sagt, mit dem wollte ich immer schon mal zusammen frühstücken. Wie ihr wollt. Duclos, hast du schon eine Idee, wen du einladen könntest?
Nein, so flüssig.
Also die Auswahl ist ja relativ groß. Wenn sich ja bestimmte nette Menschen finden. Alex, du hast bestimmt schon, ne? Du hast schon jemanden. Okay, und hast du schon eine Idee?
Ja, ich muss überlegen.
Welchen? Also ich habe Idee habe ich schon.
Ja. Pass auf, wir machen das mal so. Ihr geht jetzt mal so rum und Alex, ich gebe dir mal das Mikrofon, dann können wir so ein bisschen mithören, wie du einlädst, was du dann so sagst. Guck doch mal, such dir doch mal einen Menschen aus und die anderen könnt auch schon mal gucken. Geht mal einfach rum, schaut euch an. Muss natürlich auch im gegenseitigen Einvernehmen sein, sonst wird das nichts.
Jens, ich wollte ja schon immer mit dir frühstücken, also darfst du mitkommen.
Ich hab schon gefrühstückt. Achso, er hat schon.
Okay, gut. Ja, also bitte nehmt Platz. Ja. Ja, also bitte schön leise sein. Ich versuche jetzt auch zu predigen. Unser Thema heute heißt Einladen. Einladend glauben. Und wir haben ja unsere VIP-Kärtchen verteilt und ich glaube, viele von uns haben da auch Namen eingetragen, Namen von Menschen, wo wir uns das erhoffen und beten, dass sie eines Tages bei Jesus Platz nehmen werden. So wie diese drei oder diese sechs heute Morgen am Frühstückstisch Platz genommen haben. Und ich kann euch eins sagen, ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut und damit beschäftigt, wie das sein wird, wenn ich heute im Sonntagsgottesdienst morgen Leute zum Frühstück einladen kann. Das war richtig klasse. Und diese Frühstücksaktion ist nicht nur ein Gag, sondern sie lehrt uns ein wichtiges geistliches Prinzip. Und ich hoffe, dass wir dieses geistliche Prinzip nicht wieder vergessen werden. Dieses Prinzip lautet folgendermaßen: Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man andere zu diesem Essen einlädt. Was meine ich damit? Ich glaube, viele Christen kommen irgendwann zum Glauben und dann sagen sie, so, das war's, jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich was leisten und das ist genau der Punkt, wo Glaube dann zum Krampf wird, anstrengend wird. Ein Moment lang hat man es begriffen mit der Gnade, aber schon kurze Zeit später denken wir wieder, jetzt muss ich etwas leisten, jetzt muss ich Gott beeindrucken, ihm gefallen. Und dann verstehen wir dieses Prinzip nicht mehr. Erst essen, erst werde ich satt und dann tue ich etwas, dann lade ich andere ein. Und wenn wir dieses Prinzip nicht verstanden haben, dann wird auch einladen Glauben, Evangelisation für andere zu einer Brücke zu Jesus werden, all das wird irgendwie zum Druck. Also im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und zwar nicht nur einmal, wenn man zum Glauben kommt, wenn man Jesus kennenlernt, sondern als Lebensstil. Das bleibt so. Ich lasse mir von Jesus dienen, Tag für Tag, immer wieder. Und dann darf ich mir Käse, Joghurt, Schinken, Lachs, was es da alles gibt, darf ich in der Fülle genießen. Versteht ihr, was hier geschieht, ist ein Bild für unser Leben mit Jesus aus der Gnade. Was meint ihr? Die drei, die zuerst oben waren und gefrühstückt haben, ist es ihnen schwer gefallen, andere einzuladen? Ich glaube nicht. Wir haben uns jedenfalls alle Mühe gegeben, dass das ein Top-Frühstück wird. Und wenn man dann gekostet hat, einen vollen Bauch hat, dann lädt es sich gut ein. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, die veranschaulicht dieses geistliche Prinzip. Und ich möchte diese Geschichte kurz zusammenfassen. Wer will, kann sie dann zu Hause in Ruhe nachlesen. Die findet sich im zweiten Buch der Könige im Alten Testament in den Kapiteln 6 und 7. Schauplatz ist die Stadt Samaria im Nordreich von Israel. Und Samaria ist seit einiger Zeit von einem feindlichen Heer belagert. Die Belagerer wollen die Stadt aushungern und sie so zur Aufgabe zwingen. Das war damals eine übliche Kampftaktik. Und im geistlichen Bereich ist das ja auch so. Wenn wir Anfechtung erleben, wenn wir Angriffe des Bösen erleben, der versucht auch, uns auszuhungern. Seit Tagen und Wochen leben also die Menschen in Samaria im Belagerungszustand und sie haben nichts mehr zu essen, überhaupt nichts mehr. Und was dann passiert, ist extrem und grausam. Ich will das gar nicht alles erzählen. Die Leute, so heißt es im Bibeltext, essen Taubenmist. Und zwar für teures Geld. Und selbst Eselsköpfe, die normalerweise Schlachtabfälle sind, werden für mehrere Monatslöhne verkauft. Furchtbare Zustände. So geht es den Leuten in der Stadt. Aber es gibt auch einige, 4 Personen, die sind außerhalb der Stadt. Vor den Stadtmauern, vor den geschlossenen Stadttoren, die sind krank, sie leiden an Aussatz. Das war eine damals gefürchtete ansteckende Krankheit. Vielleicht Lepra, vielleicht eine andere Krankheit. Aus Quarantänegründen hatte man sie aus der Stadt verbannt. Und jetzt sind sie da draußen,
hinter sich die geschlossenen Tore, vor sich das feindliche Heer, das belagert. Und sie haben ein großes Problem. Denn auf der Liste der Leute, die mit Nahrungsmitteln versorgt werden, stehen die ganz sicher nicht oben an. Also, sie stehen da vorne und sie wissen ganz genau, wir haben nicht mehr lange zu leben. Vielleicht ein paar Tage noch, dann ist es aus. Keine Kraft mehr, kein Essen, kein Trinken. Und dann hat einer von den Vieren eine glorreiche Idee. Er steht auf und sagt, hey, hört einmal zu, sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen, macht keinen Sinn. Da könnten wir auch nur verhungern. Nein, lasst uns ins feindliche Lager gehen und schauen, ob wir dort nicht noch irgendetwas zu essen bekommen. Vielleicht rennen ja auch alle davon, weil sie Angst vor uns haben, weil wir ansteckend sind, weil wir krank sind. Und wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir Glück gehabt. Und wenn nicht, sterben müssen wir sowieso. Vielleicht finden wir in dem Lager unserer Feinde etwas zu essen. Und so gehen sie dann bei Einbruch der Dunkelheit los. Und was sie dort im Lager vorfinden, übersteigt ihre kühnsten Erwartungen. Das Lager ist nämlich leer. Die Feinde sind weg, von Gott vertrieben. Sie sind einfach nicht mehr da. Und das Schärfste, die haben alles zurückgelassen auf ihrer überstürzten Flucht. Es gibt Pferde, Esel, es gibt Werkzeuge, Kleider, Gold. Und das Wichtigste, es gibt reichlich zu essen und zu trinken. Die Proviantzelte sind bis zum Bersten gefüllt. Das war für die Leute, wie wenn sie auf einmal bei Galeria Kaufhof reinkommen ohne Bezahlung. Alles konnten sie sich mitnehmen. Und jetzt hört, was diese vier gemacht haben. 2. Könige 7, Vers 8. Die vier Aussätzigen gingen in eines der nächstgelegenen Zelte und aßen und tranken sich erst einmal satt. Das ist doch das Naheliegendste, oder? Sie stillen ihren Hunger, so wie unsere Frühstücker hier. Sie sagen sich, jetzt lassen wir es uns mal so richtig gut gehen, jetzt genießen wir das, jetzt essen wir, was wir können. Und dann heißt es weiter, dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in dem Zelt fanden. Sie bedienen sich, sie nehmen, was sie bekommen können. Das ist eine geistliche Haltung. Nimm von Gott, was du erhalten kannst. Und weiter heißt es, sie versteckten alles außerhalb des Lagers. Also, naja, sie trauten der Situation noch nicht ganz, die Feinde könnten ja zurückkommen. Dann heißt es weiter, danach gingen sie in ein anderes Zelt, holten auch dort alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und versteckten sie. Diese vier Aussätzigen sind ein Vorbild für uns. Warum? Inwiefern? Weil sie Hunger haben. Und weil sie ohne diese Nahrung, die sie dort im Lager finden, nicht leben können. Weil diese Nahrung ihnen ihr Leben rettet, nehmen sie alles, was sie fassen können. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wann hast du dich das letzte Mal bei Gott genährt? Wann bist du das letzte Mal bei Jesus richtig satt geworden? Und jetzt meine ich nicht nur einfach einen Gottesdienstbesuch oder mal so stille Zeit machen, weil man eben immer morgen stille Zeit macht, sondern ich meine, wann hast du Zeit mit Jesus verbracht, nur du und Jesus, und du hast ihm gesagt, ich brauche dich. Hier ist mein Leben, hier ist meine Situation, was mich belastet, bedrückt, mein Frust. Jesus, komm du da rein, mach mich satt. Ich meine etwas, was nicht organisiert ist, sondern etwas, wo es wirklich nur um dich und Jesus und um das, was bei dir ganz oben, ganz aktuell aufliegt, geht. Und wo du sagst, Jesus, da bin ich, ich brauche dich. Wann bist du das letzte Mal bei Gott satt geworden? Und die andere Frage ist auch, von was ernährst du dich? Von was ernährst du deinen inneren Menschen wirklich? Was stillt deinen Hunger? Lass uns nochmal zur Geschichte zurückkommen. Sie ist ja noch nicht fertig. Nachdem die vier sich satt gegessen haben, nachdem sie sich bedient haben, mitgenommen haben, was sie kriegen konnten, sprechen sie miteinander. Vers 9, 2. Könige 7. Dann aber sagten sie sich, das ist nicht recht, was wir da tun. Warum? Haben sie ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil sie sich bedient haben? Nein. Hören wir. Heute sagten sie, ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und melden dort, was geschehen ist. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Es ist nicht recht, wenn wir diese Nachricht für uns behielten. Eine gute Nachricht, die haben wir mit Jesus auch. Ist es nicht Jesus, dem wir unser Leben verdanken? Unsere Freude, unsere Hoffnung, den ganzen Segen, den wir im Leben haben? Ist es nicht Jesus, zu dem wir immer wieder kommen in unseren Gottesdiensten, im Lobpreis, in der Predigt, im Gebet, in der stillen Zeit, im Hauskreis? Und wir machen uns in unserer Gemeinde Gedanken darüber, wie unsere Gottesdienste, unsere Gemeindeangebote zu einer echten geistlichen Erfahrung werden können. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir zu diesem Punkt kommen, immer wieder kommen. Und ich empfinde vielleicht jetzt auch einmal ganz neu, dass wir sagen, es ist nicht recht, wenn wir uns an der guten Nachricht immer wieder sättigen, essen und essen und essen, das ist ja okay, aber dann das doch für uns letztlich behalten. Da gibt es eine Stadt voller Menschen um uns herum. Und vielleicht wohnst du nicht in Dortmund, gibt es ein Dorf, eine Siedlung, wo du wohnst, voller Menschen um dich herum, die geistlich gesehen Hunger leiden, verhungern. Bei manchen sieht man das offensichtlich, bei anderen siehst du es erst, wenn du ihnen in die Augen schaust, wenn du tiefer guckst. Menschen, denen die Hoffnung fehlt, die Perspektive, die nur Jesus geben kann. Denen die Leichtigkeit in ihrem Leben fehlt, die nur Vergebung bringt. Und wir wissen, wo es das gibt, wo es Essen für unsere Seele im Überfluss gibt, Nahrung für die Seele. Wir haben diese gute Nachricht und wir behalten sie hoffentlich nicht für uns. Was ist das eigentlich für eine gute Nachricht, die wir haben? Ich bin jetzt so bei dem nächsten Gedankenkreis, wer sich auf den Zettel orientiert, wozu und wie lade ich ein? Was ist das für eine gute Nachricht, die wir haben? Sie fängt damit an, was wir hier illustrieren. Dass wir uns selber bei Jesus nähren, dass wir satt werden bei ihm. Wenn wir nicht bei ihm gegessen haben, was hätten wir dann zu erzählen? Was wäre dann unsere Botschaft? Was essen wir bei Jesus? Also wenn ich hier mal so schaue, wir haben Brötchen. Ein paar sind noch über, war vorher eine große Vielfalt, aber wir haben Brot in unterschiedlicher Form. Das ist ein Bild dafür, was wir bei Jesus kriegen. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Wenn Jesus von sich als Brot spricht, ist das etwas sehr Elementares, Grundlegendes. Brot, ein Grundnahrungsmittel, das wirklich satt macht und gut schmeckt. Was bedeutet das, wenn Jesus so von sich spricht? Bei Jesus finden wir Ruhe. Hört unsere ständige Suche nach irgendetwas, nach irgendwem, was uns satt macht, wer uns satt macht, auf, weil wir gesättigt werden. Wir verstehen dann auf einmal, ich muss es nicht allem und jedem recht machen. Es reicht, wenn ich mein Leben nach Jesus ausrichte, wenn ich mein Leben dem anvertraue, der sein Leben für mich gegeben hat. Was kriegen wir denn noch bei Jesus, wenn wir uns satt machen? Ich schaue mich mal hier um. Boah, das sieht klasse aus. Obst, Vitamine, da ist gut, okay. Hier sehe ich was, das haben manche. Das gibt's auch da. Champagner. Champagner, das erinnert mich an den Heiligen Geist. Das ist ein geistiges Getränk. Jesus hat gesagt, wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Wer den Heiligen Geist hat, und wir haben ihn durch Jesus empfangen, der erlebt, dass Jesus in uns unseren Durst, unsere Sehnsucht, unseren Hunger nach Leben stellt. Was könnte das für ein Hunger sein? Beim einen äußert sich das so, dass du vielleicht akzeptiert werden willst, anerkannt, angesehen sein willst. Beim anderen äußert es sich so, der Hunger nach Erfolg, nach Geld verdienen vielleicht. Der Hunger nach Leben kann sich so unterschiedlich äußern, dass du vielleicht sagst, ich will etwas erleben, ich will raus aus der Tretmühle, aus dem täglichen Einerlei. Das kann doch nicht alles gewesen sein mit meinem Leben. Hunger nach Leben, Durst nach Leben. Und der Heilige Geist stillt diesen Durst. Er bewirkt in uns ein ganz tiefes Empfinden. Mein Leben hat eine Bedeutung. Da, wo ich stehe, mit den Begrenzungen, die ich habe, gebraucht Gott mich, bin ich wichtig für Gott und für die Menschen in dieser Welt. Und Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist uns Liebe, Friede, Freuden. Ein ganz tiefes Empfinden, es ist gut mit mir, wie ich bin. Weil Gott mich liebt und ich in Gottes Armen bin. Was kriegen wir noch bei Jesus, wenn wir uns sättigen? Also ich kann euch das gar nicht beschreiben. Übrigens, wir haben bewusst diese spanische Wand hier einmal, damit die geschützt vor unseren neugierigen Blicken frühstücken können. Aber auch deswegen, weil das geistlich entspricht dem, dass wenn ein Mensch sich bei Jesus nähert, können die anderen das ja gar nicht sehen. Wir erfahren das nur mittelbar. Wenn er davon berichtet uns, wenn ein Mensch uns berichtet und sagt, ja, also mit Jesus, das ist klasse. Da erfahre ich ganz viel für mein Leben. Da habe ich mein Fundament. Und dann hören wir das und sagen, ja, boah, das ist ja interessant. Aber wie ist das denn? Wir können es nicht sehen. So ist das auch mit dem Frühstück. Also wenn ich hier schaue, ich kann euch das sagen, ich darf da gucken, ist eine ganz große Vielfalt, ein ganz großer Reichtum auf dem Tisch. Es gibt bei Gott für unseren Hunger, für unseren Durst nach Leben, nicht nur Einheitsbrei und kaltes Wasser. So wie Gott die Welt in einer ganz großen Vielfalt geschaffen hat, so deckt er auch uns vielfältig den Tisch. Gott schenkt uns zum Beispiel Begegnungen mit Menschen, die uns aufbauen. Er gibt uns Gelegenheiten, wo wir mit unseren Begabungen etwas dazu beitragen können, dass Gott geehrt wird und Menschen geholfen wird. Wir erleben wunderschöne Sonnenauf- oder Untergänge und vieles, vieles mehr. Gott sättigt uns und wir spüren, Gott meint es gut mit uns. Selbst in Situationen, wo andere sagen, boah, das ist ja die Katastrophe. Was ist das für eine Situation, durch die der gerade durchgeht? Und trotzdem erleben wir, Gott sättigt uns. Das ist unsere gute Nachricht. Wir laden andere ein, bei diesem Gott satt zu werden, der uns satt macht. Wohin laden wir ein? In unsere Gottesdienste? Sicherlich. Ich empfinde, wir haben gute Gottesdienste. Wir geben uns viel Mühe. Die Moderatoren, das Theaterteam, das Lobpreisteam, die Pastoren. Aber wisst ihr was? Es geht gar nicht darum, was wir hier alles tun, sondern es geht um die Botschaft, die dahinter steht. Die Botschaft in unseren Gottesdiensten. Und was ist das für eine Botschaft? Es gab einmal einen Pastor, der flog gerne mit dem Flugzeug und jedes Mal, wenn er in dem Flieger saß, las er in der Bibel, weil er wusste, dass das gute Gelegenheiten zum Gespräch herbeiführte. So auch in der folgenden Situation. Er saß also in seinem Flugzeug, las in der Bibel, neben ihm ein Geschäftsmann, der in irgendeiner Managerzeitung las, Cash oder Managermagazin oder so etwas, der sprach ihn an und sagte, Entschuldigung. Aber ich habe eine Frage an Sie. Warum lesen Sie in der Bibel? Das ist doch ein völlig veraltetes Buch. Es gibt doch wichtigere Themen als die, die in der Bibel stehen. Können Sie mir sagen, warum Sie darin lesen? Und der Pastor antwortete ihm Folgendes. Wissen Sie was, sagte er, ich glaube, dass in der Bibel drei Antworten auf die drei wichtigsten Fragen unseres Lebens stehen. Der Geschäftsmann dachte, was? Der kennt mich doch gar nicht. Woher will er das wissen? Und der Pastor sagte, die drei wichtigsten Fragen in Ihrem Leben sind Sünde, Schmerzen, also Leid und das Thema Tod. Der Geschäftsmann schaut ihn natürlich etwas komisch an, aber sie kamen in einen Dialog miteinander und der Pastor hat ihm erklärt, die Auswirkungen eines Lebens, das an Gott vorbeizielt, das ist Sünde. Wie gehst du damit um, wenn du versagt hast, wenn du auf die Schnauze gefallen bist, wenn du es nicht gepackt hast? Das zweite Thema ist Schmerz. Wie gehst du mit den Sachen im Leben um, die unfair laufen, die dir so wehtun? Und die dritte Frage ist die Frage nach dem Tod, die Unsicherheit, mit der wir alle Tag für Tag leben. Und die Frage, hast du eine Perspektive, die darüber hinausgeht? Und wir haben eine Botschaft, die auf alle drei Fragen eine Antwort gibt, die trägt. Und wenn ihr jetzt in einem Hauskreis seid oder in dem Kursus, der hier im Haus läuft, dann werdet ihr jetzt in der nächsten Woche, und das ist übrigens jetzt ja noch nicht der Abschluss von 42 Tagen, es ist nur im Gottesdienst der Abschluss, aber wir haben ja noch die Tage danach, die Woche danach, und wir werden übrigens die Mails auch nochmal verschicken. Wir haben ja eine Woche ausgesetzt, so kriegt ihr dann für die letzte Woche noch einmal die Mails für jeden Tag. Also da werdet ihr im Hauskreis üben, wie erzähle ich Gottes Geschichte. Also wir haben letztes Mal, also vorletzten Sonntag, unsere eigene Geschichte zu erzählen, geübt, gehört, wie das ging. Und ich möchte jetzt einfach im Schnelldurchgang noch einmal helfen und das vorwegnehmen, was wir dann im Hauskreis machen werden oder in den anderen Gruppen. Und wer da noch nicht in so einer Gruppe ist, ihr könnt das Hauskreismaterial gerne bekommen und dann könnt ihr das für euch auch zu Hause üben. Es geht um die Illustration der guten Nachricht anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich finde, die veranschaulicht das wunderbar, worum es geht. Und in dieser Geschichte geht es um vier Hauptelemente: um Gott, um uns, um das Wir, um Christus, Jesus Christus, und um das Du. Und das möchte ich uns jetzt nochmal veranschaulichen. Also, die Geschichte fängt mit einem Vater an, der zwei Söhne hat, die er liebt. Und vielleicht ist das ja diese Art, das ist ja nicht zwingend, aber vielleicht ist das ja auch eine Art, wie du versuchen möchtest, mal die gute Nachricht, die Geschichte Gottes mit uns zu erzählen. Also ein Vater hat zwei Söhne, die er liebt. Das steht hier für den Vater. Der jüngere Sohn entscheidet sich eines Tages und sagt: Vater, zahl mir mein Erbe aus. Ich möchte weg von zu Hause. Der Vater gibt ihm das Geld, er geht weg. Die darauf folgende Zeit feiert er wilde Partys. Am Ende landet er bei den Schweinen und er muss niedrigste Arbeit tun bei einem Bauern. Was denkt ihr, wie er euch da fühlt, wie er sich da fühlt? Einsam, enttäuscht von seinen vorgeblichen Freunden, sehr weit weg von zu Hause, und er hat Hunger. Er hat solch einen Hunger. Hier ist jetzt dieser Sohn und er ist nicht alleine. Und jetzt kommt also der künstlerische Aspekt. Er hat Schweine um sich. Zweiten wird es besser. So, genau. Er ist bei den Schweinen. Und er ist getrennt. Er ist getrennt von seinem Vater. Nun hat der Vater noch einen zweiten Sohn, den älteren Sohn. Der hat es etwas anders gemacht. Der ist nicht ganz so weit weg vom Vater, aber er ist auch nicht mehr bei dem Vater. Er kennt auch nicht mehr die Liebe seines Vaters. Er arbeitet für seinen Vater, ja. Und er versteht seinen Vater als einen Arbeitgeber. Aber damit erschöpft es sich dann auch schon. Und so ist er Tag für Tag an der Arbeit, aber er ist nicht wirklich zu Hause bei seinem Vater. Und auch er ist getrennt. Und wir Menschen, wir spüren, selbst wenn wir das gar nicht so in christliche Worte fassen, wir spüren diese Trennung, diesen Zustand, dass wir bei Gott, der hier durch den Vater repräsentiert wird, nicht mehr zu Hause sind. Und bei dem einen zeigt sich diese Sehnsucht, diese Leere, die man da spürt, in dem Wunsch, sich ständig neue Sachen anzuschaffen. Bei dem anderen ist es der Wunsch, im Hobby völlig aufzugehen, und trotz alledem, trotz Familie, trotz Arbeit, trotz toller Anschaffung, bleibt eine innere Leere. Und es hat damit zu tun, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, dass wir uns von ihm entfernt haben. Wir haben die Beziehung abgebrochen, wir sind von ihm getrennt. Und diesen Zustand, der wird in der Bibel als Sünde bezeichnet. Und Sünde meint, wir sind von Gott getrennt, nicht nur eine Zeit lang, sondern ewig. Die Folge der Sünde ist der Tod. Und das meint nicht nur, dass wir irgendwann sterben werden, sondern dass wir auf ewig ohne Gott leben werden. Und diesen Zustand von Sünde und Verlorenheit, den gibt es bei den Schweinen nach den wilden Partys, den gibt es aber auch in einer frommen Variante. Der Vater, der verlorene Sohn, der ältere Sohn, der wollte seinem Vater recht machen. Er wollte alles für ihn tun, aber er hatte seine Liebe verloren. Finden wir so etwas nicht auch in unseren Gemeinden? Da bauen wir uns Systeme auf, um diese Trennung irgendwie zu überwinden. Zum Beispiel, wir fangen regelmäßig an zu spenden und sagen, ja, wenn ich immer etwas gebe, dann ist Gott zufrieden mit mir, dann findet er mich gut. Oder wir fangen an, regelmäßig zu beten, Bibel zu lesen, in die Gottesdienste zu gehen. Oder wir fangen an, regelmäßig Gutes zu tun, damit wir am Ende da stehen und Gott sagt, gut gemacht. Ist es nicht so? Wir neigen dazu, Systeme aufzubauen, wo wir sagen, wir müssen dies oder das tun, damit Gott mit uns zufrieden ist. Und wenn ich mich mehr anstrenge, wird Gott mehr mit mir zufrieden sein. Und wenn ich mich weniger anstrenge, dann ist Gott nicht so ganz zufrieden mit mir. Und das Problem all dieser Konzepte ist, es reicht nie. Religion, all das ist Religion, wird nie diesen Abstand zwischen uns und Gott überbrücken. Und jetzt an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Es geht um den Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Religion heißt ja, ich muss mich als Mensch strecken, damit ich irgendwie zu Gott komme. Und Evangelium heißt, Gott hat eine Wahnsinnssehnsucht nach dir. Er wünscht sich nichts mehr, als dass er Gemeinschaft hat mit uns. Er will mit dir am Tisch sitzen. Er will Auge in Auge mit dir zusammen sein. Das ist eine phänomenale Botschaft, die wir haben. Und Gott hat einen Plan ausgeheckt, damit das möglich ist. Er schickt Jesus zu uns. Und Jesus, er macht einen Weg frei zurück zum Vater. Und wir wissen, viele von uns wissen, wie er das gemacht hat. Er starb am Kreuz für unsere Schuld, damit dieser Weg frei wird. Er hat für uns an unserer Stelle die Konsequenzen dieses Lebensstils ohne Gott getragen, damit jetzt der Weg zum Vater frei ist. Und dieser Weg, der ist nur über Jesus möglich. Und er öffnet sich uns als Geschenk frei, unverdientermaßen. Und so entsteht hier ein Kreuz, dadurch, dass der Weg diese Trennung überschneidet. Wisst ihr, was passiert, als der Sohn sich auf diesem Weg zurück zum Vater macht? Der Vater läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn, er liebkost ihn, er sagt, komm rein, wir feiern ein Fest. Er macht ein Riesenfest. Ich glaube, der Sohn hat solche Partys, als er mit dem Erbe unterwegs war, nicht gehabt, wie die Party, die der Vater ihm bereitet hat. Und dann gibt der Vater ihm den Ring als Zeichen dafür, dass er ihn voll wieder annimmt, in seine vollen Rechte als Sohn wieder einsetzt. Das ist doch ziemlich dick aufgetragen, oder? Würden wir sagen. Der muss sich doch erstmal rehabilitieren, das geht doch gar nicht. Der muss doch mal zeigen, dass er sich wieder ordentlich als Sohn benimmt. Jesus hat die Geschichte, glaube ich, sehr bewusst so und nicht anders erzählt. So ist Gottes überfließende Freundlichkeit, Liebe und Gnade zu uns. Das ist die gute Nachricht. Und dann, wenn wir das so erklären, dann kommt die Frage. Dann können wir uns fragen, oder ich frage euch heute, wo stehst du? Wo stehst du in dieser Geschichte? Wo würdest du dich einzeichnen? Hier bei den Schweinen oder hier irgendwo auf dem Weg dahin oder hier bei dem Sohn, der so viel arbeitet für den Vater und trotzdem seine Liebe nicht erfährt? Und dann können wir fragen, was hindert dich daran, dich auf den Weg zu machen? Darf ich dich auf diesem Weg begleiten, zurück zum Vater? Und wenn Gott das schenkt, nicht? Das ist ja solche Geschichte, diese Geschichte kann man nicht immer erzählen, aber wenn Gott diesen Moment schenkt, dann ist es dran. Und dann können wir mit Leuten beten und ihnen helfen, diesen Schritt im Gebet auch zu gehen. Und ich möchte dieses Gebet einfach jetzt auch nochmal sprechen. Vielleicht ist jemand hier, vielleicht bist du heute hier und möchtest dieses Gebet auch dir zu eigen machen. Herr Jesus, mir ist klar geworden, dass ich dich brauche. Vergib mir bitte, dass ich bis heute nicht dir wirklich vertraut und an dich geglaubt habe, dass ich ohne dich geglaubt habe. Bitte vergib mir meine Sünde. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und lebst. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Übernimm du die Leitung meines Lebens. Mein Leben soll dir gehören. Und erfülle mich bitte mit deinem Heiligen Geist. Danke für das neue Leben, das du schenkst. Amen. Ja, so kannst auch du den Extrakt des Evangeliums erklären. Einladend glauben, so hieß, muss man sagen, das Quartal, was wir hatten von Juli bis einschließlich Oktober, bis einschließlich August. Nee, stimmt gar nicht. Juli, August, September, so. Wir laden ein, vor allem diese gute Nachricht zu verstehen und anzuerkennen. Bleib bitte dran an den Karten für die VIPs. Und vielleicht wünschst du dir, dass dieses Thema auch präsent bleibt, unabhängig von 42 Tage Leben hier in unseren Gottesdiensten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du da Unterstützung suchst, wenn du andere suchst, die mit dir auf dem Weg sind und sagen, ich möchte weiter für meine VIPs beten und leben und such da andere, die auch so denken, dann sprich mich bitte an. Per Mail, per Telefon und dann finden wir Wege, wie wir das, wie mehrere das gemeinsam tun können. Gemeinsam ist man an der Stelle besser auf dem Weg. Ich freue mich einfach, dass wir diese Zeit in den zurückliegenden Wochen hatten und ich möchte jetzt am Ende noch dafür beten, dass Jesus gibt, dass das einfach auch Nachwirkungen hat, die gut sind. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns sättigst. Danke, dass wir zuerst bei dir eingeladen sind, bevor wir andere einladen. Danke für dieses Frühstück, was wir gesehen haben, das uns das so deutlich macht. Und Vater, wenn jetzt 42 Tage nicht mehr auf der Tagesordnung in unserer Gemeinde steht bald, dann bitte hilf uns, dass die Inhalte dessen präsent bleiben. Hilf uns, dass wir weiter für unsere Freunde beten, für unsere VIPs, ob wir das auf den Kärtchen haben oder nicht. Und hilf uns, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen. Jesus, danke, dass du uns einlädst und dass wir dann auch andere einladen. Amen.
Ja, wie angekündigt, wollen wir euch jetzt Gelegenheit geben, wollen euch einladen, uns auch teilnehmen zu lassen an euren Erfahrungen, die ihr vielleicht in den letzten 42 Tagen gemacht habt. Das ermutigt uns unglaublich, wenn ihr einander davon erzählen, wie Gott uns anleitet, dass da etwas geschieht. Deshalb, wer etwas davon zu erzählen hat, der ist jetzt gerne eingeladen. Sitzen die alle beim Frühstück, die davon erzählen wollen?
Ich muss mich setzen, weil sonst fange ich an zu zittern. Ja, mir ist während dieser Zeit jemand, ich sag mal, wieder über den Weg gelaufen, der sich vor 2 Jahren bei uns verirrt hat, eine Nachbarin. Und ja, diese Frau steht überhaupt nicht im Glauben, hat ihren Mann vor 3 Jahren verloren, hat keine Kinder, keine Verwandten, kein gar nichts. Hat sie auch nicht, also nicht, dass sie irgendwie nicht keinen Kontakt mehr hat, sondern da ist niemand. Und dann stand sie vor 2 Jahren bei uns vor der Tür. Und wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut und waren auch irgendwo hilflos. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles sagen soll, aber Fakt ist einfach, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo sie vor uns stand, wir lassen dich nicht mehr alleine, wir gucken, dass wir wirklich uns um dich kümmern. Das haben wir auch getan, immer in verschiedenen Abständen. Ja, und in diesen 42 Tagen ist es dann passiert, dass sie am 12. August die Diagnose hatte, dass sie Krebs hat. Man hat ihr 8 bis 10 Wochen gegeben. Dann fing eine absolute Tortur an, weil es gab nur mich und meinen Mann. Unsere Tochter ist in England, dadurch hatten wir nur uns beide. Und ja, dann ist so viel passiert, dass ich, wie gesagt, sie lebt noch. Sie haben noch ganz viel mit ihr vor. Ich weiß im Moment gar nicht, wo mir der Kopf steht, aber ich weiß nur, dass wenn ich nicht die Kraft Gottes gekriegt hätte und immer wieder den Input, weil ich selber fix und alle bin und mich von ihm ernähren würde, dann wäre ich wahrscheinlich nur noch ein Strich in der Landschaft. Aber ich merke einfach, er ist so tief in mir drin und er gibt mir so viel. Und das Allerschönste, was an der Sache ist, dass nämlich die Dame, die halt Marlies heißt, mittlerweile hier in der Gemeinde mit mir war, nicht im Gottesdienst, aber alleine, weil sie sagt, ich kann das nicht mit den Menschen. Wir sprechen ganz, ganz viel über den Glauben und sie hat vor 2 Wochen, wie wir wieder darüber gesprochen haben, was auch ist, wenn sie sterben wird, hat sie gesagt, weißt du, ich weiß ja, dass da jemand ist und ich weiß ja auch, dass da mich jemand lieb hat. Und dann hat sie gesagt, aber wie ist das denn eigentlich? Was muss ich denn tun, damit ich das glaube? Und dann habe ich gesagt, hey, da ist jemand gestorben für dich am Kreuz. Und wir hatten wirklich eine Woche Zeit, da richtig tief drüber nachzudenken. Und das schönste Geschenk ist, dass sie mir dann letzte Woche gesagt hat, weißt du was, ich weiß, dass ich da oben auch einen Papa habe. Und ich weiß, wenn du mit mir betest und immer von deinem Papa sprichst, wer das ist. Und ich habe gesagt, das ist das schönste Geschenk, was du mir je machen kannst, weil jetzt weiß ich, dass wenn du von uns gehen wirst, dass wir uns wiedersehen. Und dann haben wir den Rolf auch besucht, weil er einiges für uns geregelt hat. Und dann hat sie gesagt, was kann ich Ihnen denn geben, weil sie auch der Mensch ist, die alles bezahlen will. Und dann hat er gesagt zu ihr, wissen Sie was, ich möchte nur, dass Sie Jesus im Herzen haben. Und das ist das Größte und das Schönste, was Sie kriegen können. Und das erzählt sie jetzt jedem, wenn wir irgendwo sind. Wissen Sie, da ist so ein Pastor gewesen. Und sie sagt dann auch immer, dass ich halt sehr im Glauben stehe, weil auch die Ärzte, wir können so viel Zeugnis im Moment geben. Und so hart wie die Situation ist, aber selbst im Krankenhaus, die sagen, was sind Sie denn für ein Mensch? Sie haben mit der Frau nichts zu tun, es ist eine Nachbarin gewesen. Und ich sage, ja, aber sie ist im Herrn meine Schwester und sie ist wie meine Mama. Und ja, und es ist einfach so toll, wirklich überall, wo wir sind, immer wieder Zeugnis geben zu können, dass unser Papa uns dazu bekräftigt. Und das ist für mich Freundschaft. Und ich kann im Moment wirklich nur dieses Zeugnis geben, weil ich sage, das ist Freundschaft, was er mir wirklich aufs Herz legt und er gibt mir die Kraft.
Danke schön. Ja, danke schön, Petra. Gibt es noch jemand, der von seinen Vips erzählen möchte, der sagt, ich habe was Besonderes erlebt in dieser Zeit?
Ich bin kein Typ, der Kontakt gut halten kann. Ich kann ganz gut was erzählen, aber ich habe Schwierigkeiten damit, Leute zu begleiten. Fällt mir schon schwer, weiß auch nicht, ich bin einfach nicht so der Typ. Und dann muss Gott schon besonders gnädig sein. Und das war jetzt dann so, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich will auch denen Mut machen, denen es vielleicht genauso geht wie mir, denen das Herz eng wird, wenn sie denken, oh Gott, ich kann das doch gar nicht. Durch diese Reihe, 42 Tage, musste ich notgedrungenerweise auch erstmal wieder neu bei Gott landen. Schließlich stand ich ja vor 2 Wochen da und habe da ein paar Worte gesagt. Das heißt, da muss man sich ja irgendwie erstmal bei Gott wieder erden, sonst kann man das nicht. Also ich kann das sonst nicht. Und in dem Moment, in diesem Prozess, wo das war, eine ganz verrückte Kleinigkeit. Auf einmal kommt ein Nachbar, den ich, na gut, klar, ich kenne den, ich kenne auch seine Mutter, weil die schon mal auch in der Gemeinde in West war, aber der kommt dort auf mich zu: Hör mal, Klaus, kannst du mich nicht mal irgendwann zu euch zum Gottesdienst mitnehmen? Finde ich cool, weil ich hätte den nie angesprochen. Der ist noch nicht hier gewesen, der musste jetzt irgendwie noch irgendwelche Mittelalter-Sachen da machen und so weiter. Aber anscheinend ist da Gott dran. Ich finde es cool, dass Gott manchmal gerade auch in diese Schwächen hineinwirkt und uns da abholt, wie wir sind.
Dankeschön. Ja, das ist gut, dass wir das miteinander teilen. Und es sind sicher noch verschiedene Sachen, die wichtig wären oder die gesagt werden könnten. Aber wir merken das vielleicht nicht unbedingt sofort. Wenn ich dazu aufgerufen werde, dann habe ich oft so ein komisches Gefühl. Es ist ja jetzt nicht unbedingt schwierig für mich, vor vielen Menschen zu sprechen, aber so auf Knopfdruck, was von meinem Glauben und dem, was ich damit Gott erlebt habe, zu erzählen, das fällt mir dann schwer. Ich weiß auch gar nicht, was das bei den Menschen so auslöst. Und das, was ich mir wünsche, wenn du jetzt diese 42 Tage Leben für meine Freunde im Rückblick hast und du denkst, Mensch, ich kann jetzt hier nicht irgendwie so eine tolle Geschichte erzählen oder sowas wirklich Bestaunenswertes, wie der Frank uns am Anfang des Gottesdienstes erzählt hat, dann möchte ich dich vor allem bewahren, davor bewahren, dass du denkst, du hast es nicht richtig gemacht oder dein Missionsstil ist noch nicht ausgereift genug. Vielleicht hast du auch noch gar keinen. Das ist nicht so. Das sind falsche Gedanken. Jedes Wort, was wir über Gott sagen, wirkt und ist gut und richtig. Keins davon, keins unserer Gebete ist umsonst. Und deshalb ermutigt uns das nächste Lied, da weiterzumachen, und ich darf den Gregor bitten, das für uns zu spielen. Das Lied heißt »Erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn«. Jetzt würde ich ganz gerne die Leute hinter der spanischen Wand, ich habe gesehen, die sind alle lecker satt, ruhig mal wieder zu uns in die Gemeinde bitten. Wir wollen euch ja nicht verstecken, wir wollten euch einladen. Setzt euch ruhig. Lasst euch anmerken, wie zufrieden ihr seid. Ihr strahlt alle. Es ist schön, bei Gott satt geworden zu sein. Das ist wunderbar. Ja, und es ist schön, dass es immer wieder jetzt auch weiter neue Aktionen gibt, zu denen wir einladen können. Eine Einladung ist vielen von uns per Mail zugegangen. Ich möchte sie aber noch mal hervorheben. Das ist das Taufseminar, was stattfindet, und der damit verbundene Taufgottesdienst. Wer sich damit beschäftigen möchte, Rolf hat viele, viele Flyer ausgelegt auf den Tischen im Foyer. Er ist ansprechbar dafür, und die genauen Termine findet ihr auf der Rückseite eures Gottesdienstblattes. Dann gibt es noch einen großen Grund zur Freude. Die Jugend lädt ein zu einem sogenannten Jugego, und da gibt es jetzt zwei Königskinder, die diesen Gottesdienst ankündigen möchten. Zu mir kommt die Michelle und ein Königskind. Gut, ich gebe das zweite heute mal. Komm zu mir, dass du nicht alleine fühlst. So. Ah, danke.
Danke. Also, nächste Woche um 10 Uhr laden wir euch herzlich ein zum Jugego. Es ist ein Jugendgestaltungsgottesdienst für jedes Alter. Viele Jugendliche haben daran teilgenommen und sorgen dafür. Zum Beispiel die Theatergruppe, das Deko-Team, Moderation. Und wir wollten euch alle herzlich einladen, wirklich, dass ihr kommt, dass ihr einfach Spaß dran habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Danke. Ja, geht mal noch nicht, denn es gibt noch zwei Einladungen. Die eine ist eine Einladung zu einer Tasse Kaffee, wenn ihr möchtet. Das Café 7 hat geöffnet. Ist auch immer ganz schön, ich freue mich da auch so drauf mittlerweile. Ja, und ich möchte euch noch einladen zum Gebetsdienst. Ihr seht die Bänke vorne, sie stehen noch. Ich nehme da immer wieder gerne Platz und ich erlebe, dass Gebet ganz viel verändert. Gebet für mich, Gebet für andere. Es tut gut, dorthin zu kommen. Menschen sind da, die dir zuhören, die einfach mal ermutigen, die trösten. Es ist immer wieder eine dankbare Sache, sich dort dazuzusetzen. Nun ist dieser Gottesdienst fast zu Ende. Wir gehen noch mal einmal reich gefüllt nach Hause mit vielen kreativen Ideen und Elementen. Und den Abschluss, der ist der, der immer am meisten im Gedächtnis bleibt, so hat man mir beigebracht. Und das soll der Segen sein, den Gott euch jetzt mit in diese Woche gibt. Und den spricht uns der Rolf zu.
Ja. Und bevor ich uns den Segen zuspreche, noch einmal ein ganz besonderes herzliches Dankeschön an alle, die geholfen haben, dieses Frühstück vorzubereiten. Der Herr Jesus Christus segne dich und behüte dich. Er sättige den Hunger in deinem Herz nach Leben, den Durst nach Leben. Er gebe dir seinen Heiligen Geist, der dich erfüllt und dir Frieden und Freude und seine Liebe mitteilt. Und diese Liebe und diese Freude und dieser Frieden, die seien bei dir und bleiben bei dir, weil Jesus Christus bei dir bleibt. Amen.